Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 5. Januar 2024. Andreas ist noch am Rumkramen, der hat die Kapelle gerade wieder aus dem Raum geschickt und jetzt aber sitzt er auf seinem Stuhl und kann uns ganz zuverlässig Auskunft geben darüber, wie es Wetter wird.
Ja. Das Wetter wird ganz klar winterlich, wie es ganz normal ist. Wir erwarten Schnee heute und morgen und dann kommt wieder Sonne. Eigentlich sollte die Sonne schon heute kommen oder morgen früh, aber es wird wohl doch noch am Freitag und am Samstag ordentlich schneien. Es ist trocken, aber die Schneewolken formieren sich. Der See ist nur leicht erkennbar durch diesen Himmel, der sich da ja widerspiegelt, aber Silber ist er allemale und wir erwarten einen wirklich angenehmen Tag. Ruhig ist es.
Ja, es ist ruhig. Die Natur hält tatsächlich seit Tagen wieder mal den Atem an. Kein Hauch regt sich. Wir waren gestern hier schon im Halbdunkel spazieren mit unserem Hund. Und diese scharfen Umrisse der Bäume, Andreas, diese brillante Qualität der Bilder hier in der Natur, das war gestern besonders beeindruckend.
Ja, die Luft ist heute wirklich oder in dieser Zeit sehr klar und so, dass wir die Konturen unglaublich sauber erkennen können. Also wenn man so vor einem Baum steht mit diesen schweren Schneelasten darauf und dann im Hintergrund die Schneelandschaft und dann sieht man so wirklich die scharfen Abgrenzungen und das ist so richtig klar und rein. So fühlt sich das an. Das bringt einen in eine gute Schwingung.
Bist du in einer guten Schwingung?
Und sowas von.
Weil du heute so viel Videos von Herrn Habeck gesehen hast?
Ja, ich kann Herrn Habeck einfach, ich kann mich gar nicht satt sehen.
Soll ich dir auch so einen Norweger-Pulli stricken?
Oh ja, unbedingt. Und eine Mütze.
Die hat er nicht aufgehabt. Er ist cool geblieben, also ohne Mütze. Aber dieser Norweger-Pulli, hatte den nicht Dieter Krebs an, als Ich bin der Martin?
Das könnte sein. Also ich bin ja sowieso nicht der Mützentyp, sondern trage tatsächlich einen Cowboy-Hut, wenn ich hier unterwegs bin, wenn das Wetter das hergibt.
Damit wären wir dann wieder bei dir. Ich war eigentlich bei Herrn Habeck, aber zu dem kommen wir natürlich gleich wieder.
Ich muss ja was sagen, wenn du auf meine Mütze anspielst und ich bin ja mehr der Hutträger.
Ja, die mit dem Hut sang gut, hat man früher gesagt, die mit dem Kappi sang dappi. Aber damit wollte ich niemanden diskriminieren, sondern habe einfach einen blöden Spruch von früher, als ich noch in Bayern lebte, hier an dieser Stelle für euch wiedergegeben. So, wir fangen nicht an mit Herrn Habeck, wir fangen nicht an mit den Landwirten und doch fangen wir verfänglich mit diesem Thema an, denn uns hat gestern aufgeschreckt eine Meldung von der WHO, von dem Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tedros, kann man kurz sagen. Und der hat eigentlich die Gründe in seiner kurzen Ansprache, seiner Warnung an die Welt genannt, warum man seit einiger Zeit versucht, die Landwirtschaft zu zerstören und auch die Produktion von gesunden Lebensmitteln wie Gemüse und Obst zu zerstören und die Landwirte zu enteignen. Denn wieder wird eine Verschwörungstheorie wahr, es gibt eine Agenda, eine weltweite Agenda und nein, die WHO ist nicht alleine dafür zuständig, dass wir uns alle die Spritze geben lassen, sondern sie greift viel weiter, sie will in das Thema Gesundheit umfangreich hineinbestimmen und will Regeln aufstellen. Und jetzt werde ich euch sagen, was der Herr Tedros gesagt hat. Wörtlich. Unsere Lebensmittelsysteme schaden der Gesundheit der Menschen und des Planeten. Lebensmittelsysteme tragen zu über 30% der Treibhausgasemissionen bei und sind für fast ein Drittel der weltweiten Krankheitslast verantwortlich. Eine Umstellung der Lebensmittelsysteme auf eine gesündere, abwechslungsreichere und stärker pflanzlich geprägte Ernährung ist daher unerlässlich. Andreas, ich stoppe erst mal hier. Wie würdest du das einordnen?
Naja, die klassische Propaganda natürlich. Also wir sehen hier wirklich in dieser klaren Form die Agenda. Ich finde das sehr ungewöhnlich, dass genau jetzt, wo in Europa diese Bauernaufstände gerade beginnen, sich zu formieren, dass dann mit dieser Information noch nachgeschossen wird. Damit wird ja Munition in die Problematik reingebracht und die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass sich die Bauern der angrenzenden Länder, wie beispielsweise Holland, Frankreich oder auch Dänemark und so weiter, sich anschließen werden und dann ganz Europa, quasi Kontinentaleuropa, platt machen. Also die Tatsache alleine hier, was hier gesagt wird, das erste ist der Fehler, CO2 ist eben halt ein großes Problem, welches die Menschheit zerstört. Das ist einfach wirklich unwahr und es wird weiter mit diesem Narrativ gearbeitet. Und das zweite ist eine gesündere Ernährung, wie man sich die vorstellt, die kommt dann aus dem 3D-Drucker, die aus Fabriken hergestellt wird, während uns die Natur absolut gesunde Lebensmittel erreichen, bringen könnte. Gar keine Frage. Ich hatte neulich schon mal darüber gesprochen. Allein das bestehende Ackerland würde reichen auf dieser Erde, um 155 Milliarden Menschen zu ernähren, wenn es ein entsprechendes System gäbe, welches nicht eingreift und permanent die Pfründe abgreift, nur konzentriert auf eine kleine Oligarchengruppe oder Philanthropengruppe. Das ist der ganze Hintergrund.
Ja, danke mal für diese Ausführung. Es hat ja schon mal Bauernkriege gegeben, ja, ne? Und ich habe das gerade mal aufgerufen, da könntet ihr euch auch mal einlesen, weil diese Bauernkriege im 16. Jahrhundert, die hatten ja auch Gründe, also das waren Aufstände von Bauern, von Städtern und Bergleuten. Und die hatten ökonomische und religiöse Gründe. Die haben stattgefunden in weiten Teilen Thüringens, Sachsens, die alten Verdächtigen, und im süddeutschen Raum, speziell in Franken, Tirol und der Schweiz. Und in deren Verlauf stellten die Bauern mit den berühmten 12 Artikeln von Memmingen erstmals Forderungen auf, die als frühe Formulierung von Menschenrechten gelten. Andreas, kann man hier Vergleiche ziehen?
Ja, man kann hier sogar sehr gut Vergleiche ziehen. Damals waren es eben halt nicht die Eliten der Politik, die als Kolonialherren oder auch als Feudalherren gegenüber den Völkern oder dem eigenen Volk auftraten, sondern damals war es die Kirchenstrukturen, die das gemacht hatten. Das findet ja zur Zeit von Martin Luther statt. Da als 1517 die Thesen von Martin Luther veröffentlicht wurde, darauf wurde ja im Nachhinein durch die Protestanten, die haben ja protestiert gegen die katholische Kirche, darauf ist ja die Abspaltung, sprich die Sekte entstanden und das sind dann die Evangelien. Die Evangelien sind ja eine Sekte gewesen. Sekte kommt ja von sektieren und jede Abspaltung bedeutet immer eine Sektierung und damit wird man eine Sekte. Und dann entstand daraus natürlich auch mit einer Eigendynamik diese Kraft der Bauern, die sich gegen das Lehenrecht, gegen die Verpachtung und die Ausbeutung der Bauern durch die Kirche gesetzt haben. Und genau das Gleiche ist durchaus hier als Parallele zu sehen und ist auch gut so, dass du diesen geschichtlichen Vergleich hier bringst, auf den ich jetzt gar nicht vorbereitet war.
Ja, ja, aber ich weiß ja bei dir, ich kann dich ruhig auf historische Begebenheiten ansprechen. In den allermeisten Fällen weißt du etwas dazu zu sagen. Hier bei Wikipedia, das ist ja eine ganz öffentliche und offizielle Auskunftei, da steht zu diesen Bauernkriegen und was die Ursachen angeht, ja, da ist zwar eine zeitliche und regionale Differenziertheit schwierig, oftmals aber gab es wohl mehrere Gründe. Wirtschaftliche Not, soziales Elend, Schwierigkeiten gegenüber Grund-, Leib- und Gerichtsherren Recht zu erhalten und nicht zuletzt Missstände in Adel und Klerus. Andreas, damals war es wohl, da ging es auch darum, dass die Bauern die Hauptlast zur Aufrechterhaltung der Feudalgesellschaft trugen und Fürsten, Adel, Beamte werden hier auch ganz ausdrücklich genannt. Patrizier und der Klerus lebten von deren Arbeitskraft. Und da die Zahl der Nutznießer immer weiter anstieg, stiegen auch die Abgaben, die die Bauern zu leisten hatten. Als Beispiel wird hier dieses Großzehnt genannt und das Kleinzehnt auf die meisten ihrer erwirtschafteten Einkünfte und Erträge. Also sie zahlten Steuern, Zölle und Zinsen und waren häufig ihren Grundherren zu Fron- und Spanndiensten verpflichtet. Außerdem kam noch dazu, dass also verschiedene Gebiete von Oberschwaben bis Thüringen die bei gleichbleibender Gesamtproduktionsfläche zu immer kleineren Höfen geführt wurden, dass die angesichts der hohen Belastungen nicht mehr wirtschaftlich zu führen waren. Und irgendwie triggert mich das gerade wirklich mit der Jetztzeit.
Ja, natürlich, absolut. Und diese Feudalstrukturen der Beamtenapparate, der Feudalherren, das sind ähnliche Strukturen, wie es heute die Parteienapparate mit ihrer Staatsquote, die sie eingebracht haben, letztendlich heute gemacht haben. Genau das gleiche System ist hier wieder hinter, mit einem Unterschied, dass die heutigen Parteistrukturen, die dort hinterstehen und die Akteure, das Geld nicht komplett für sich vereinnahmen, sondern Strukturen im Gang halten, mit denen letztendlich die unendlichen Geldflüsse immer wieder an die Philanthropen zufließen, also als Durchlauferhitzer gewissermaßen. Das ist der Unterschied. Früher haben sie das Geld selber eingegriffen. Ja, genau da liegt jetzt der Punkt und auch die Wiederholung. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Bauern auch sagen, es reicht. Und aus diesem Grunde, dieser historische Vergleich ist wirklich gut. Schade, dass ich es wirklich nicht gewusst hätte, dass wir es ansprechen. Dann hätte ich noch mal ein bisschen was dazu gemacht. Vielleicht mache ich da noch mal was dazu, denn das ist sehr interessant.
Ja, es war bei mir jetzt gerade auch ein spontaner Gedanke. Ich hatte es selbst nicht vorbereitet. Dann, wenn du das wirklich mal vorbereitest, Andreas, dann könnten wir auch über die Folgen sprechen. Was hatte dieser Bauernkrieg für Folgen und wie viel Opfer hat dieser Krieg auch gefordert? Also gut, ihr Lieben, wir kündigen hiermit an. In der nächsten Woche wird Andreas sich mit diesem Thema näher beschäftigen. Wir wollen noch mal zurückkommen zu den Aussagen des WHO-Chefs, Herrn Tedros, der ja schon häufiger angekündigt hatte, auch mit diesem Pandemievertrag, der in diesem Jahr im Mai in trockene Tücher gebracht werden soll, das globale Gesundheitssystem unter sein Dach zu bekommen. Leider ist Deutschland ganz vorneweg dabei, das zu unterstützen. Die meisten Gelder, die in die WHO fließen, kommen tatsächlich aus Deutschland und natürlich auch von vielen Philanthropen, die mit dahinter hängen. Ich meine, Andreas, es ist ja vielleicht auch nicht von ganz ungefähr, dass auf der einen Seite die Bauern enteignet werden, auch indem man denen lukrative Angebote macht und sagt, du brauchst keine Kartoffeln, keinen Mais mehr anzubauen und mühselig zu ernten. Wir geben dir viel mehr Geld, wenn du uns dein Land verkaufst oder eben auch du es pachtest für Photovoltaikanlagen, die ja inzwischen auch schon schwer in Verruf gekommen sind. Und auf der anderen Seite sind Leute wie Bill Gates, gehören zu den größten Farmlandbesitzern der Welt.
Gut, das sind Farmindustriebesitzer. Also für mich ist auch ganz wichtig, dass man erkennt, wer die Macht hat über die Lebensmittelversorgung, der hat die Macht über die gesamte Welt. Darum geht es. Es geht jetzt hier eine Einweltregierung auf dem Thema der Lebensmittel aufzubauen. Und die sicherste autarke Situation, die freiheitliche Garantie ist immer für die Menschen auf der gesamten Welt, wenn es eine regionale Lebensmittelversorgung gibt. Und das können nur die Bauern machen. Auch bei kleinen regionalen Strukturen kann es sein, dass die Bauern durchaus auch mal sehr starke Macht über bestimmte Gebiete bekommen, über Gemeinden oder Dörfer. Und da gab es auch immer wieder mal Probleme. Aber das konnte man relativ schnell lösen, weil man sich nicht alles hat gefallen lassen. Und diese kleinen regionalen Strukturen natürlich transparent sind. Wir wissen ja heute gar nicht mehr, wer hat überhaupt die Macht, worüber? Diese Intransparenz, dass der Bürger gar nicht mehr weiß, an wen er sich wenden kann, ist das Entscheidende. Was wir brauchen, ist eine regionale Lebensmittelversorgung. Das ist das A und O. Ohne den wird es keine Freiheit geben auf der gesamten Erde. Und dazu kommt natürlich auch die Freiheit, über sein eigenes Leben gesundheitlich zu entscheiden. Wie ernähre ich mich? Welche Kräuter nehme ich? Welche Kräuter baue ich an? Und wenn ich Giftpilze esse, dann ist das mein absolut eigenes Recht. Die Situation, dass der Staat mir diktiert, was ich zu nehmen und zu lassen habe, das ist genau der Punkt, der hier insgesamt immer wieder zu erkennen ist, dass wir den Gesamtüberblick nicht verlieren, wohin die Agenda gehen soll.
Tja, und das hat Herr Tedros schon auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Er hat also weiter gesagt, wenn die Lebensmittelsysteme eine gesunde Ernährung für alle ermöglichen, könnten wir jährlich 8 Millionen Menschenleben retten. Also da muss ich kurz mal reingehen, Andreas. als es darum ging, 7 Milliarden Menschen die Spritze zu verabreichen, ohne dass darauf geachtet wurde, ob es verunreinigende Substanzen darin gegeben hat, ob es irgendwelche Gefahren in der Spritze gegeben hat und wo inzwischen, ja, ich muss es in dem Zusammenhang einfach so sagen dürfen, die Menschen sterben wie die Fliegen, also eine enorme Übersterblichkeit weltweit zu verzeichnen ist. Da fragt man sich, warum Herr Tedros sich nicht um das Thema kümmert, um Millionen Menschenleben zu retten.
Das ist genau die richtige Frage. Diese ganze Geschichte dieses Aktivisten Tedros, der letztendlich eine Struktur des Großfinanzkapitals zu vertreten hat, ist ja so durchschaubar. Wenn man so weit denken kann, wie von der Tapete bis zur Wand, dann kann man die ganze Geschichte relativ schnell erkennen. Wer das noch glaubt, diese Widersprüchlichkeit, diese Paradoxien, dass man Menschen wirklich fahrlässig in den Tod hat laufen lassen, Millionen Menschen in den Tod hat laufen lassen durch eine mRNA-Maßnahme, die nicht nur nicht ausgereift ist, sondern wo man wusste, dass es gewisse Probleme geben könnte. Es wurde alles vorher angekündigt und bei dem, was da jetzt auch alles hochkommt, ich habe gerade von Langemann Medien, da habe ich gerade ein interessantes Interview gesehen, nochmal von einem Mann, der als Mr. X auftritt, das Video sollten wir auch einstellen, finde ich, wo er wirklich mal klar Zahlen, Daten, Fakten nennt und auch die Personen, die das Ganze strukturiert haben. Es geht hier um eine Tötung von Menschen in einem ganz großen Stil. Und jetzt stellt man hin und sagt, ach, dann können wir ja 8 Millionen Menschen retten, wenn wir eine gesunde Lebensmittelversorgung haben, die auf dem 3D-Drucker dann zurückzuführen ist und Herr Gates dann letztendlich dafür sein Ackerland zur Verfügung stellt. Es ist eigentlich kaum zu fassen.
Du könntest mir den Link schicken, lieber Andreas Popp, und dann werden wir das natürlich gerne einstellen. Jetzt geht's hier weiter mit Herrn Tedros. Ich bin dann aber auch gleich durch, weil man könnte über jeden Satz laut diskutieren. Er sagt weiter, die WHO hat sich verpflichtet, die Länder bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährung und zur Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen. Ich meine, Andreas, ich bitte dich mal, wer hat denn die WHO gefragt, ob sie sich verpflichtet?
Ja, das hat keiner gefragt und das ist genau der Punkt. Man übernimmt hier einfach in einer Selbstverständlichkeit die Macht über die Menschen und damit vor allem auch über die Regierungen. Was hier sehr deutlich wird, ist, dass die Regierungen in den einzelnen Staaten, ob das ein Macron ist in Frankreich oder eben halt ein Bundeskanzler Scholz oder eben halt auch ein Joe Biden, dass die schlicht und ergreifend eben nichts zu sagen haben, sondern diktiert wird von außen, wenn Tedros so etwas sagt, über die Länder hinweg oder wenn ein Bill Gates im Fernsehen sagt, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen, eine Ankündigung gewissermaßen, dann ist doch in der deutlichsten Form bewiesen, wo man hier die Macht zu suchen hat.
Ja, und er schreibt hier weiter oder sagte weiter, ich freue mich daher sehr, dass mehr als 130 Länder von knapp 200 die Code 28 UAE-Erklärung zu Klima und Gesundheit unterzeichnet haben. Das hat ursächlich übrigens zu tun mit dieser COP 28. Gemeinsam können wir die Gesundheit der Menschen und des Planeten schützen und fördern. Ich danke Ihnen. Haben nicht viele Menschen auch das Vertrauen verloren, wenn Herr Tedros sagt, wir können die Gesundheit der Menschen und des Planeten schützen?
Ja, natürlich. Also wir haben ja gesehen, dass sie es eben nicht können. Und vor allem ist es so, vielleicht könnten sie es sogar. Aber die Frage stellt sich hier, ob sie es überhaupt wollen. Wir reden von der Überbevölkerung. Wir reden davon, dass der Planet vernichtet wird. Wir reden von CO2 als Gift, welches die Erde zerstören könnte. Das sind ja alles an sich schon Lügen. Es gibt weder eine Überbevölkerung, noch ist CO2 ein Problem, sondern wir haben ein Problem der Machtstrukturen, die letztendlich mit einer Gier ausgestattet sind, die natürlich nicht zu steuern ist. Also die Erde ist in der Lage, die gesamten Menschen zu ernähren und in eine Freiheit zu halten, aber sie ist niemals in der Lage, die Gier zu befriedigen einer kleinen Elite.
Ich möchte mal ganz kurz hier reinlesen in das, was da bei der COP28 von der WHO, hier vom WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans-Henry Kluge, als Statement veröffentlicht wurde, also da geht es natürlich darum, um die Klimakrise, dass man solide Konzepte braucht, aber er schreibt dann auch, die Schaffung klimaresistenter Gemeinschaften erfordert robuste Gesundheitssysteme, die auch in einem instabilen, sich verändernden Klima eine qualitativ hochwertige Versorgung gewährleisten. Gleichzeitig müssen wir die Emissionen in allen Politikbereichen senken, in den Bereichen Gesundheit, Energie, Wasserversorgung, Ernährung, Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr. Treibhausgase und Luftverschmutzung gehen oft Hand in Hand, sodass Maßnahmen zur Emissionsminderung durch die Verringerung der Luftverschmutzung einen großen gesundheitlichen Zusatznutzen bringen können. Und man spürt einfach, auch wenn diese Dubai COP28 überhaupt nicht erfolgreich war und eigentlich der größte Teil der Welt, der Ländervertretungen gezeigt hat, dass diese Klimamaßnahmen, auch dieses sich auf die grüne Energie alleine zu verlassen, eben gar nicht gut angekommen ist, sagt man hier, nö, wir halten daran fest. Und Herr Kluge sagt dann auch, bei WHO Europa unternehme ich beispiellose Schritte, um das Klimathema in allen Politikbereichen zu verankern. Ich stehe voll und ganz hinter dieser Agenda und bin stolz darauf, das Versprechen zu wiederholen, das ich dem WHO-Regionalkomitee für Europa in diesem Jahr gegeben habe. Dass Klimaschutz jetzt und in den kommenden Jahren eine Priorität für unsere Arbeit in Europa und Zentralasien ist und bleiben wird. Andreas, natürlich kann man auch sagen, das ist jetzt vielleicht ein Verzweiflungsaufschrei und ein Pfeifen im dunklen Wald, weil man selber merkt, dass einem die Fälle davon schwimmen. Aber was könnte die denn überhaupt noch verhindern?
Also die Sache ist die, verhindern kann es nur die Erkenntnis der Menschen, dass hier diesem Herrn Kluge der Repräsentant einer Weltdiktatur spricht. Das klingt immer so hochgezogen. Das ist aber doch ganz einfach so, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet. Er sagt ja nicht, dass der Klimaschutz und diese ganzen Dinge, die er da meint, anführen zu müssen, von denen er wahrscheinlich sogar glaubt, dass sie stimmen könnten, auch wenn längst widerlegt ist, dass es so stimmen kann. Aber er sagt ja nicht, das müsste jetzt erste Priorität haben, sondern es ist erste Priorität und wir werden es durchziehen. Und diese diktatorische Grundhaltung, wir werden diese Agenda durchziehen, in der absolutesten Form, ist totalitär, ist diktatorisch und im Prinzip eine Ankündigung an die Untertanen, Achtung, so wird es laufen. Und hier muss man fragen eben halt, wer regiert eigentlich die Welt? Und die Welt regiert das Geld, also muss die Frage gestellt werden, wer regiert das Geld?
Ja, wer hat die Kohle, wer sackt sie sich ein? Durch die Umverteilung von fleißig und von arm nach reich, das ist ja eins der Hauptthemen im Leben des Andreas Popp. Und wer tatsächlich auch sich mal deinen Plan B anschaut oder euren Plan B, sind ja mehrere dran beteiligt gewesen, der findet auch Lösungen. Andreas, dieses alte System, das wirklich nur noch darauf fokussiert ist, die Kohle beiseite zu schaffen und über Leichen zu gehen, man kann es ja gar nicht mehr anders formulieren, der muss ja irgendwann denn auch vor die Wand laufen.
Natürlich, denn das System hat ja nicht funktioniert. Und deshalb freue ich mich zum Beispiel auch so darauf, auf unseren Kongress, den wir im März haben, von 15. bis 17., den Online-Kongress, wo ich dann ein Gespräch haben werde mit Markus Krall, der ja ein libertärer Verfechter ist. Und ich bin da etwas eingeschränkt libertär, wobei ich ein freiheitsliebender Mensch bin. Ich bin sicher, dass wir da auf eine Einigung kommen. Aber es wird schon kontrovers werden, diese Diskussion. Denn die totale Freiheit hat ja aus meiner Sicht auch dazu geführt, dass diese Machtstrukturen auf der privaten Ebene, privat kommt übrigens von privare, privare ist Latein und heißt berauben, und dass man sich dann quasi Organisationen selber baut. Das müssen gar keine staatlichen Organisationen sein. Wir wissen zum Beispiel, dass es so geplante Smart Cities gibt in den USA, wo ein Konzern, einer von den Big Tech-Konzernen, seine eigenen Gesetze machen will und dort eine eigene Struktur führen will, wo die Menschen sich den regelbasierten Ordnungen dann zu unterwerfen haben. Das sind für mich auch gefährliche Strukturen und deshalb müssen wir auch immer wieder in die Grunddiskussion zurückkommen, auch wenn es schlimm ist und manchmal langweilig wird, wenn ich es immer wiederhole. Das sind entscheidende Faktoren. Saubere Argumentation, klare Abgrenzung der Vokabeln und dann sinnvoll sich mit den Dingen auseinandersetzen.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Ereignissen von gestern. Dein Lieblingsvizekanzler, dein Lieblingssuperminister, der dieses Land tatsächlich in den letzten 2 Jahren tatkräftig mit verändert hat, Robert Habeck, der wollte nun einen gemütlichen Neujahrs- und Silvesterurlaub auf Hallighoge machen, wo er wohl offenbar oft zu sehen ist, in diesem schicken Norweger-Pulli. Und das ist nicht so gut ausgegangen, denn die Bauern, die Landwirte, die haben ihm richtig eingeheizt. Sie haben ihn erstmal auch an seiner Rückkehr gehindert. Er kam aus dem Urlaub nicht weg und konnte seine Fähre nicht verlassen, denn da waren mehr als 100 Demonstranten, die den Anleger blockiert haben. Und jetzt, wir haben die Bilder eingestellt, da ist ja ordentlich was los gewesen. Und vielleicht hat Herr Habeck nicht erst zum ersten Mal, aber wieder erfahren, wie es ist, wenn man die Bürger gegen sich aufbringt, in diesem Fall die Landwirte. Und natürlich sprießt jetzt sofort überall die Frage hoch, wie zum Beispiel bei T-Online, waren es Nazis, die den Wirtschaftsminister nicht von der Fähre lassen wollten? Und alexanderwallasch.de, die haben jemanden dorthin geschickt, um vor Ort mal zu recherchieren, wie war denn die Sache überhaupt. Und die haben den Hafenmeister und auch Menschen vor Ort befragt. Und es ging um den Fährhafen Schlüttsiel, habe ich auch noch nie gehört, von wo aus zur Hallighoge übergesetzt wird. Und es war eben nicht nur ein Matrosenaufstand gegen Habeck, sondern wütende Landwirte. Jetzt fragt man also in den Medien, darf man das? Darf man einem hochverehrten, habe ich dazugefügt, Minister auf privater Mission auf die Nerven fallen? Das wird eben umfangreich diskutiert. Andreas, was ist denn deine Meinung? Darf man das?
Also erst einmal ist das doch ganz logisch, dass man das darf, weil ein Politiker letztendlich der Vertreter ist des Volkes, der also dem Volk dient. Um das mal ganz deutlich zu sagen, die Staatsherren, nämlich die Bauern, standen am Ufer und haben ihren Diener in Empfang genommen, der gerade kam. Denn der Bundesminister für Wirtschaft, das muss man wirklich hinterfragen, und Klima. Klimaminister. Irgendwann haben wir noch einen Minister für schwarze Löcher und Sonneneruption, aber wie dem auch sei. Also der kommt jetzt quasi dort an und natürlich darf dann der Staatsherr seinem Untergebenen auch ganz klar zur Rede stellen. Das große Problem ist ja, wir haben eben halt keine Demokratie, wie man immer gerne wieder sagt, sondern wir haben schon einen Feudalismus. Ich denke da zum Beispiel an den Paragraphen 103 des Strafgesetzbuches und da geht es dann zum Beispiel um die Beleidigung von Organe und Vertretern beispielsweise von Staaten. Das heißt also, die politische Beleidigung eines Bundeskanzlers, eines Ministers wird anders geahndet als die Beleidigung eines normalen Untertanen, den wir ja irrtümlicherweise Bürger nennen. Das sind ja Untertanen, die Menschen. So, und dass da natürlich logischerweise die Bauern sagen, jetzt wollen wir den Knaben mal ranziehen, mit dem wollen wir jetzt mal reden. Das waren ja übrigens normale Menschen. Ich habe nicht gehört, dass einer von den Bauern vorbestraft war, dass er in rechten Organisationen war. Das heißt, man hat ja hier in diesem Sinne auch nichts zu erwarten gehabt an Gewalt, sondern man wollte ihn zur Rede stellen. Und davor hat man dann offensichtlich Angst gehabt. Und man kann sich nur darüber wundern, mit welchem doppelten Maß hier gearbeitet wird. Der Politiker darf nicht bedroht sich fühlen. Gleichzeitig sind das die Politiker, die anordnen, dass sich ganze Völker zwangsverletzen lassen müssen durch eine Nadel, die durch die Haut gestochen wird und mit einem Stoff versehen wird, mRNA heißt der, von dem keiner weiß, was das eigentlich bedeutet. Wo ist denn hier die Verhältnismäßigkeit eigentlich noch?
Ja, es ist wirklich ein Eingriff in die tiefste Intim- und Privatsphäre. Dieser Vergleich mit der Nadel, der stimmt, Andreas, sehe ich jedenfalls auch so. Ja, die Vertreter von Alexander Wallasch, die dann da waren, die haben zum Beispiel den Parkplatzwächter des Fähranlegers in Schlüttsiel befragt. Und der hat deutlich gemacht, dass es sich seines Wissens nach nicht um Rechte, eben nicht um Nazis oder Zugereiste handelt. Ja, du pfeifst hier gerade, aber das möchte ich doch noch mal klarstellen, weil du kennst die Hofberichterstatter. Das geht dann, da kommt irgendein Kommando und dann heißt es, ja, macht mal ein paar Nazis daraus oder ein paar Corona-Leugner oder ein paar Klimaleugner. Und deswegen finde ich also gerade so Interviews mit den Menschen dort direkt vor Ort, die dabei waren und die die Situation kennen und auch die Situation vor Ort kennen, wenn man die befragt und die ihre Meinung sagen. Und er sagt eben, es waren Bauern, Fuhrunternehmer und Lohnunternehmer aus der Region. Man habe dort mit Nazis nichts zu tun. Und er kritisiert auch, dass Herr Habeck da bei seinem Privatvergnügen, bei seiner Heimreise gestört wurde. Das sei zwar verkehrt gewesen, das hätten die Landwirte definitiv nicht machen sollen. Aber er kann sagen, woher man eben überhaupt wusste, welche Fähre Habeck nehmen würde. Das ist ja auch die große Frage, die da kursiert. Jemand habe wohl auf Hoge dem Habeck das rausgekitzelt, wann der nach Hause fährt und das dann weitergegeben. Und ihm sei erzählt worden, dass Habeck in einer Kneipe zum Essen war und da habe ihn jemand in ein Gespräch verwickelt und eben herausgefunden, wann der mit der Fähre wieder nach Hause fahren wollte. So sei das entstanden, dass die Landwirte Kenntnis davon hatten, wann Habeck nach Schlüttsiel kommt.
Ja gut, das sind ja alles so Nebenlänglichkeiten. Eins ist doch entscheidend, diese Menschen, die dort gewartet haben, die Fuhrunternehmer und diese Bauern, sind in ihrer Existenz bedroht. Und wenn ich sehe, wie die Medien schreiben über Nazis oder schreiben darüber, dass die Bauern sauer sind, dass sie Subventionen gestrichen bekommen haben. Sie haben keine Subventionen gestrichen bekommen. Das geht nur darum, dass sie weniger zahlen sollten, als man ihnen sonst rauspresst. Es geht nicht darum, dass sie bei diesen Subventionen, um die es geht, Geld bekommen vom Staat, sondern es geht darum, dass sie weniger zahlen müssten als sonst. Normalerweise müsste man als Bürger überhaupt nichts zahlen, weil diese Steuern in vielen Fällen rechtlich anzuzweifeln sind. Aber hier von Subventionen zu sprechen, also wenn ich beispielsweise jemanden erpresse um 100.000 Euro, weil ich irgendeine Information für ihn über ihn habe und der macht irgendwann nicht mehr mit, dann und ich sage, okay, dann zahlst du nur noch 50.000 in Zukunft, dann kann ich doch nicht von einer Subvention sprechen, die ich ihm gebe, sondern ich presse nur weniger Geld von ihm raus. Das ist doch der Zusammenhang.
Ja, hier geht es ja um Agrardiesel und anderes, ganz genau. Ja, und es gibt einige Reaktionen. Zum Beispiel hat Cem Özdemir, der sich ja auch schon ziemlich unsanft gegen die Landwirte geäußert hatte in seiner Amtszeit als grüner Bundeslandwirtschaftsminister, der hat diese Blockade verurteilt, hat im ARD-Morgenmagazin dazu Stellung bezogen und hat eine Distanzierung von dem Vorgang gefordert. Wörtlich hat er gesagt, das sind Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben feuchte Träume von Umstürzen. Und das wird es nicht geben.
Naja, wunderbar. Wenn er sich da mal nicht irrt, da rücken so die ganzen Systemspieler zusammen in ihrer Not. Da wird er dann ins ARD-Morgenmagazin eingehen. Die sind ja letztendlich bei ihm auch auf der Gehaltsagenda, weil der Staat ja dafür sorgt, dass die Bürger verpflichtet werden, diese Zwangsgebühren zu bezahlen und das an Organisationen, die letztendlich als Hofberichterstatter derselben Regierung wieder fungieren. Interessanterweise wird von dem Morgenmagazin nicht ein Bauer eingeladen und wenn, dann wird das maximal ein Präsident eines Bauernverbandes sein. Und dieser Bauernverband, der bekommt natürlich seine Gelder wieder durch irgendwelche steuerliche Subventionen mit dazu. Mit anderen Worten, die sind ja auch nicht unabhängig. Wenn ich den Vertreter des Bauernverbandes oder den Präsidenten sehe, dann kann ich den doch nicht ernst nehmen im Vergleich zu einem Fuhrunternehmer oder einem Bauern, der unmittelbar betroffen ist von der Situation. Und genau diese Dinge müssen immer auseinandergeflochten werden in diesem versumpften Zopf, den wir da vor uns haben aus lauter Fasern.
Ja, und Herr Habeck selbst hat sich auch geäußert. Der ist natürlich empört. Er sagt wörtlich, was mir Gedanken macht, ja Sorgen, ist, dass sich die Stimmung im Land so sehr aufheizt. Sag mal, in welchem Leben befindet er sich?
Also wenn er das wirklich meint und das wirklich glaubt, dann wäre er noch viel dümmer, als ich ihn selbst eingeschätzt hätte, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also bei dem, was er da an absoluten Fehlentscheidungen zu vertreten hat, Zerstörung eines gesamten Landes mit den gesamten Bürgern, und wenn dann die Bürger sauer sind und er wundert sich, wie die Stimmung aufgeheizt sein kann, dann kann es entweder wirklich nur daran, er lebt in einer Blase, steht unter Drogen, oder er hat komplett jegliche Bodenhaftung verloren oder ist schlicht dumm.
In der Welt gibt es einen Kommentar von Ulf Poschert, dem Chefredakteur, der erwähnt in diesem Zusammenhang übrigens, Robert Habeck hat ein Vorwort zum Aktivistenmanifest veröffentlicht, das 2019 als Update des Kommunistischen Manifestes erschienen ist. Und da heißt es weiter, es ist eine freundliche, sympathisierende Reflexion über den neuen linken Aktivismus und streichelt die Seele der Grünen Partei. Es ist ein charmant verdruckstes, widersprüchliches Vorwort. Es zeigt einen zerrissenen Politiker, der nicht weiß, was er ist. Widerstand oder Establishment?
Naja, wir sehen hier natürlich auch diesen Krieg, der jetzt hier wieder in Kontinentaleuropa läuft, nämlich von Seiten der USA, übrigens auch mit Billigung der Chinesen, die auch nicht böse drum sind, wenn beispielsweise Produzenten rausfallen. Die Europäer sollen in erster Linie Konsumenten sein, nämlich chinesischer Produkte. Und es geht hier um die Installation einer EU-DSSR, also einer quasi Sowjetunion in Europa, die jetzt letztendlich aufgebaut werden sollte. Das sind ja auch die Grundlagen, warum das System gerade so kollabiert. Und da steht offenbar der Herr Habeck komplett hinter, der ja auch gesagt hat, dass er die Politik in China eigentlich relativ gut findet. Das hat er in einem Kommentar ganz deutlich gemacht. China hat eine Einparteienstruktur, nur eine Einparteienstruktur und eine reine Diktatur. Und er hat sich mit dem solidarisch erklärt und das spricht ja auch dafür. Umso erschrockener ist er natürlich jetzt auch, dass es hier ein Volk gibt, die sagen, nein, nein, wir machen da aber nicht mit.
Ja, vor allem hier die Welt, Herr Poschert, erinnert Herrn Habeck an seine eigenen Worte und Positionen, also die Reaktionen, die er jetzt abbekommen hat, schreibt Poschert, ist das Ergebnis zweier grüner Manöver. Das eine ist die Entgrenzung des Aktivismus hin zum militanten Widerstand, den insbesondere die Klimaaktivisten vorexerziert hatten. Die Ikone der Partei, Frau Neubauer, posierte mit einem Bruno Jonas, nein, Hans Jonas Buch in den Händen und so weiter. Das andere ist die von der Bourgeoisie in der Partei kaum verhohlene Verachtung des Otto-Normalverbrauchers, der Bauern, der Unternehmer, solange sie keine Subventionsritter sind. Und weiter heißt es, da wird Herr Habeck in diesem Vorwort zum Marx-Engels-Remix zitiert, wörtlich, vielleicht brauchen wir gar kein aktivistisches Manifest. Wir haben doch wahrhaftig kein Erkenntnisproblem. Aber sicher brauchen wir Aktivismus, Einmischung, Aufmischung. Und die Aufmischung geht jetzt richtig ab.
Nein, das ist interessant, wenn man sich die handelnden Personen ansieht. Frau Neubauer ist ja eine Nachkommin der Remzma-Dynastie. Das heißt, wir sprechen hier über Personen, die aus milliardenschweren Finanzdynastien in irgendeiner Form kommen. Und da spielt es auch gar keine Rolle bei so viel Geld, ob sie Ahnung haben, dumm sind, intelligent sind, gebildet, ungebildet, mir und mich verwechseln oder sonst etwas. Allein das Geld gibt ihnen eine Plattform. Und mit diesem beispielsweise auch propagandistischen teilweise Geschwafel können sie natürlich ihresgleichen im normalen Volk natürlich erreichen. Das Problem sind die mittelständischen Menschen mit einer guten Bildung, die selbstständig denken, eigenverantwortlich handeln wollen. Der Mittelstand nämlich, der gerät dabei unter die Räder. Und die sind natürlich auch am Verzweifeln. Dazu gehören natürlich auch die Bauern.
Ja, und wie gesagt, es gibt weitere Reaktionen, das wollen wir uns noch kurz angucken. Der Herr Hebestreit, der ist ja Regierungssprecher, der hat sich auch geäußert und hat gesagt, bei allem Verständnis für eine lebendige Protestkultur, eine solche Verrohung der politischen Sitten sollte keinem egal sein. Das hat er früh morgens heute auf der Plattform X, also ehemals Twitter, gepostet. Die Blockade von Habecks Ankunft im Fährhafen Schütziel wörtlich ist beschämend und verstößt gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders. Und ganz lustig, noch gestern Abend hatte dein Lieblingskanzler Scholz, der hatte vor Mitternacht den gleichlautenden Text auf X veröffentlicht, hat ihn aber dann 40 Minuten später wieder gelöscht. Warum wohl?
Gut, also das Thema mit der Verrohung, ich denke da eben halt nochmal daran, wo ist eigentlich die Presse gewesen, als Heidelinde Weiß damals sagte, man müsste diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, die müsste man prügeln. Das ist eine Verrohung. Nämlich eine Aussage der Verrohung oder einige Leute, denen man gesagt hat, ihr dürft eben halt nicht mehr am Leben teilnehmen, wenn ihr euch die Spritze nicht geben lasst, weil die sich versucht haben zu wehren gegen diese diktatorische Maßnahme. Wo ist denn hier die Verrohung diskutiert worden, dass man Menschen aufgrund eines einfachen Grippevirus, was man vorher wusste, und man hätte es herausbekommen können, als im Juni 2020 das Hammer-and-Dance-Papier rausgekommen ist, wo also die Agenda vor der Spritzarie bereits bekannt wurde, und zwar geleakt aus dem Bundesinnenministerium unter dem Bundesinnenminister damals Herrn Seehofer. Und all diese Dinge lagen offen auf der Straße. Und man hat trotzdem diese Menschen in diese Situation hineingetrieben, mit Angst, mit Panik. Das sind echte Verrohungen der Politik. Aber hier wird von einer Verrohung gesprochen, weil Bauern und Fuhrunternehmer Herrn Habeck zur Rede stellen wollen. Die haben ihm keine Schläge angedroht. Die haben ihn um ein Gespräch gebeten, vielleicht sogar auch dazu genötigt. Aber das ist ihr gutes Recht, denn sie sind die Steuerzahler und er ist derjenige, der die Steuern verdient, der Habeck.
Wichtig ist vielleicht auch eine Meldung von News hier über diesen Vorgang, dass die Polizei über diese Bauernproteste an der Habeckschen Fähre wörtlich gesagt hat, wir sehen als Polizei davon ab, von Gewalt zu sprechen. Und News hat mit der Polizeidirektion Flensburg über diesen Vorfall gesprochen, auch darüber, was wirklich passiert ist. Und die Polizei bringt ganz klar zum Ausdruck, dass es sich hier nicht um Gewalt handelte. Der Sprecher sagte wörtlich, der Begriff Gewaltausübung ist da sehr weit gefasst. Es war der Versuch, an Bord zu kommen, also eine Art von Gewalt, die Unterschreitung von Abständen zu den Polizeibeamten, aber nicht wirklich Gewalt. Deswegen ausdrücklich sehen wir als Polizei davon ab, von Gewalt zu sprechen. Währenddessen ist aber zum Beispiel Frau Baerbock, die ist ja Weltinnenministerin der Grünen, die hat auf X geschrieben, dort, wo Worte durch Gepöbel und Argumente durch Gewalt ersetzt werden, ist eine demokratische Grenze überschritten. Und auch Justizminister Buschmann von der FDP hat auf X geschrieben, dass man mal auch wütend ist, geschenkt. Aber klar ist, Gewalt gegen Menschen oder Sachen hat in der politischen Auseinandersetzung nichts verloren.
Auf die Idee, dass es auch einen ministerialen Pöbel geben könnte, kommen die beiden offenbar gar nicht. Sie repräsentieren das nämlich ausgezeichnet. Nochmal, diese Bauern, die dort gestanden haben, die stehen jeden Morgen um 4:30 auf, vielleicht sogar noch früher, und arbeiten rund um die Uhr, um die Tiere zu versorgen, um die Acker zu bestellen und dafür zu sorgen, dass das Essen letztendlich dann auf den Tisch kommt. Und dabei werden sie natürlich über die gesamten Handelsketten bis hin zum Supermarkt regelrecht auseinander ausgepresst. Das muss man ganz eindeutig mal sagen. Das heißt, derjenige, der die Arbeit macht, ist derjenige, der am wenigsten verdient. Der eigentliche Gewinn liegt immer im Handel. Und in diesem Handel sind natürlich auch beteiligt die Aktionäre und die entsprechenden Strukturensteuerer. Und das ist das Ganze. Den Bauern zu unterstellen, dass sie jetzt, weil sie jeden Tag von morgens bis abends malochen und dann abends ins Koma fallen, weil sie kaputt sind und am nächsten Morgen wieder rauskommen, dass die nun wirklich mit Gewalt konfrontiert sind, das haben die wohl verwechselt. Das sind keine Antifa-Mitglieder, die den ganzen Tag sitzen, hauen sich irgendwo ihre Drogen rein, ihre was weiß weiß ich was, sonstigen alkoholischen, sonstigen Dinge und diskutieren dann über beispielsweise irgendwelche Angriffe, die man machen könnte gegen normale Menschen oder beispielsweise, indem man zur Gewalt aufruft gegenüber AfD-Politiker, deren persönlichen Adressen man öffentlich gibt. Ich muss das nochmal wiederholen, weil das sind doch die wirklichen gewaltigen, pöbeligen Aufrufe, die wir haben.
Ja, ja, da, ich merke, wie du dich wieder reinschraubst. Alles deine persönliche Meinung, kannst du auch alles sagen. Es hat sich auch die Journalistin, die niederländische Journalistin Eva Vladinger-Broek, zu Wort gemeldet bei ehemals Twitter, die sich eben auch zu diesen Bauernprotesten. Und jetzt ist ja sozusagen der Blick schon geweitet auf das, was ab Sonntag, Montag losgehen könnte, nämlich eine Art Generalstreik. Davon spricht inzwischen auch schon der Fokus, dass es in Deutschland eine Art Generalstreik geben könnte. Und Eva Vladinger-Broek, die sagt, jetzt sind alle Augen auf Deutschland gerichtet. Wörtlich hat sie geschrieben, die deutschen Landwirte haben für Montag, den 8. Januar, eine Protestaktion angekündigt, die so groß ist wie nie zuvor in der Geschichte des Landes. Mehrere Bauernverbände, aber auch die Lokführergewerkschaft, das Lkw-Gewerbe, alle haben angekündigt, gegen die Pläne der Bundesregierung, unter anderem zur Streichung von Agrardiesel, zur Kürzung der Kfz-Steuerbefreiung und zur Erhöhung von Lkw-Maut und CO2-Steuer zu mobilisieren. Auch in den sozialen Medien gibt es unzählige Aufrufe zum Generalstreik gegen die deutsche Bundesregierung mit der Forderung nach ihrem Rücktritt. Und sie sagt, merken Sie sich meine Worte, es besteht kein Zweifel daran, dass wenn alle diese Sektoren ihre Position halten und nicht aufgrund der üblichen Einschüchterungstaktiken des Establishments nachgeben, sie die Macht haben, das Land vollständig lahmzulegen und endlich einen Wandel zu fordern. Das wäre nicht nur für Deutschland ein Wendepunkt, sondern auch für den Rest von Europa.
Naja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das hier beobachten aus dem nordamerikanischen Raum. Und ich habe mir dort auch mal einige Berichte darüber angesehen und mal so grob übersetzt. Und da stellt man fest, dass die Sympathien für die deutschen Bürger viel höher sind, als man glaubt. Also ich glaube, dass die Europäer bewusst in einer medialen Blase gehalten werden. Das Ausland fragt sich schon lange, warum die Deutschen sich das alles so gefallen lassen. Die Frage, die auch immer wieder gestellt wird, ich habe gerade einen interessanten Artikel darüber gelesen, wo kommt der Eigenhass der Deutschen gegen sich selbst her? Und da kommt tatsächlich auch immer wieder heraus, dass man sagt, endlich werden sie mal wach. Ich glaube, die Menschen sympathisieren mit Deutschland weitaus mehr, als die Deutschen das überhaupt glauben. Das hängt übrigens auch damit zusammen, dass Made in Germany aus Sicht der Ausländer, also jetzt hier zum Beispiel Nordamerika, für die ich sprechen kann, einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und man möchte auf diesen Luxus dieser hohen Qualität, die Deutschland bietet, eben nicht verzichten.
Ja, und also das, was jetzt ab kommenden Montag, vielleicht geht es schon Sonntag los, was sich da abspielen könnte in Deutschland, das ist wirklich erstmal dazu geeignet, noch einmal zu wiederholen, ihr Lieben, wir haben heute Freitag, morgen ist Samstag. Ihr habt noch Gelegenheit, einkaufen zu gehen, vorzusorgen, euch zu preppen. Das ist kein Schimpfwort mehr inzwischen, sondern eigentlich ein wichtiger Hinweis darauf, dass man sich vorbereiten sollte auf Krisen, denn es ist möglich, wenn also die Spediteure streiken, es gibt die Gerüchte im Netz, wir können das nicht bestätigen, dass die großen Discounter, Lebensmitteldiscounter, Rewe, Lidl, Edeka und so weiter, dass die Spediteure ermahnt haben, wenn ihr euch an diesen Streiks beteiligt, dann werden wir euch nicht mehr beschäftigen. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so viel Auswahlmöglichkeiten hätten.
Das ist genau der Punkt. Das können die sagen. Wir wissen, dass die Lebensmittelakteure der großen Konzerne, genau wie die großen NGOs, wie die Big-Tech-Konzerne, natürlich längst schon politisch eingenordet wurden. Man kann nur erahnen, welche Gelder und Schmierereien da im Hintergrund laufen. Dass alleine hier nicht versucht wird, gemeinsam mit den Kollegen, nämlich von den Speditionen, so hat man das früher mal gemacht, wenn Unternehmen Unternehmen mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet haben, dass man sich gegenseitig auch unterstützte. Und hier wird dann gedroht nach dem Motto, und wenn ihr das macht, dann werden wir euch in Zukunft bei den Ausschreibungen nicht mehr teilhaben lassen. So viel Alternativen gibt es allerdings auch gar nicht. Und das zeigt auch sehr deutlich, wie wichtig es jetzt ist, sich dadurch nicht einschüchtern zu lassen als Speditions- oder Fuhrunternehmer oder sonst was.
Also Focus titelt, viele Branchen streiken, Deutschland stolpert in einen Generalstreik, den es offiziell nicht geben darf. Und neben den Lokführern, neben den Bauern und Landwirten und den Spediteuren werden auch die Ärzte genannt, werden auch die Gastronomen genannt und vielleicht auch einige aus dem Einzelhandel. Also das heißt, Focus sagt, dass die Ampelregierung in ein weiteres Jahr ihrer Legislaturperiode stolpert und die Stimmung ihr gegenüber reicht von Resignation bis Wut. Und es gibt verschiedene Facebook-Gruppen, Telegram-Gruppen, Bauerngruppen, wo alle mehr oder weniger sich gegenseitig unterstützen, teilzunehmen. Gestern, dann ganz kurzfristig, hat die Bundesregierung, die Ampelmännchen, haben verkündet, dass die geplanten Kürzungen doch nicht in aller Härte kommen sollen. Demnach wird das Ganze verzögert und man hofft wahrscheinlich, die aufgebrachten Menschen im Land zu beruhigen. Wird das noch gelingen?
Nein, das wird nicht mehr gelingen. Man kann es nur hoffen. Und ich muss ehrlich sagen, als Meinungsgeber hier, dass ich sage, man kann nur hoffen, dass viele jetzt nicht sagen, ach Mensch, ich ziehe mich lieber zurück, falls es dann doch irgendwie härter wird und so weiter. Und es werden schon genügend daran teilnehmen. Wichtig ist, dass wirklich diese Chance, diese historische eventuell, jetzt auch genutzt wird, wirklich von möglichst allen, die unzufrieden sind mit der Regierung, allen, die unzufrieden sind mit der Regierung, auch der EZB und der Zinspolitik, die die Inflation hervorruft, also die unzufrieden sind mit den Preissteigerungen der Lebensmittel. Das gehört ja alles damit zusammen. Nicht nur diese Bauerngeschichte, sondern auch eben halt die gesamten anderen Dinge, die dahinterherhängen. Und man sieht hier, wie das System strauchelt. Und das ist die große Chance, wenn man jetzt so schnell einknicken will. Ich glaube, die sind komplett am Limit und haben eine Krisensitzung nach der anderen und sie finden keinen Weg mehr. Und genau genommen, wenn die Menschen jetzt zusammenhalten, dann wird es auch für diese Systemspieler gar keinen Weg mehr geben, sondern sie müssen elendig scheitern. Und das könnte der Neuanfang sein. Wir müssen vor allem eines, die Angst vor diesem Neuanfang verlieren. Das ist wichtig, zu verlieren, lieber Robert, falls du zuhörst. Die Angst zu verlieren im Prinzip, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier an dieser Stelle. Und dass wir dann im Prinzip erkennen, dann gibt es auch wieder einen Aufwärts. Dieses Festhalten, auch wenn es schwer ist, nach dem Motto Angst haben, dass es noch schlimmer wird. Es wird noch schlimmer, wenn es nicht beendet wird. Das ist meine Meinung.
Andreas, die ganzen Kürzungen, gegen die hier protestiert werden, betreffen doch allesamt jeden einzelnen Bürger sowieso. Das heißt, es ist nicht nur alles viel teurer geworden, es wird genau durch diese Maßnahmen ja für jeden Einzelnen noch teurer.
Genau so ist es. Und wir müssen jetzt einfach sehen, diese Politik hat abgewirtschaftet, die Energiepolitik muss zurückgenommen werden, die Diskussion um die Klimaerwärmung, die angebliche CO2-basierte, muss dringend auf den Prüfstand, einfach weil sie zu widerlegen ist. Und dann müssen wir einen Neuanfang machen. Der ganze Irrsinn könnte tatsächlich von Deutschland beendet werden, wenn nämlich in Deutschland eine starke Opposition sich bildet und man sagt, so, jetzt reicht es. Und dann könnte nämlich diese Infektion, und das ist dann nämlich eine gute Infektion, tatsächlich eine Pandemie des Erkennens der Menschen auf dieser Erde stattfinden, wer hier eigentlich die Fäden zieht. Und dann wird man feststellen, man ist in einer dramatischen Überzahl, es ist eine Handvoll Menschen, die auf Milliarden Menschen trifft und alles steuern will.
Du siehst es ja auch. Ob der Habeck nicht von der Fähre runterkommt oder Herr Scholz in Gummistiefeln in diese Überschwemmungsgebiete geht und da den ganzen Verkehr aufhält und natürlich Buhrufe und Beleidigungen einstecken muss. Oder auch Frau Baerbock, die manchmal auch von einigen Regierungschefs auf dem Flughafen einfach nicht empfangen wird. Oder Herr Steinmeier. Das heißt, diese Regierung hat ihr Antlitz ja auch schon längst verloren.
Das fängt jetzt erst richtig an. Und wir dürfen eines dabei nicht vergessen. Das große sensible Thema ist der öffentliche Dienst der Exekutive, Polizei und Bundeswehr. Ich weiß, dass viele Bundeswehrsoldaten und viele Polizisten, die ich kenne, absolut sympathisieren, nämlich mit diesen Protesten, weil sie nämlich auch davon betroffen sind, selbst wenn sie als Beamte mit bestimmten Geldern noch immer wieder strukturiert entsprechend unterstützt werden. Aber unterm Strich gesehen erkennen sie die Ungerechtigkeit. Und genau das ist der sensibelste Punkt. Immer war das so, dass irgendwann die Personenschützer, die Polizei oder die Sicherheitsleute sich schlicht und ergreifend um 180 Grad wenden, Frau Baerbock wären das 360 Grad, also um 180 Grad wenden und einfach sagen, so, Feierabend, ich gehe nach Hause und jetzt wollen wir mal sehen, was wirklich jetzt passiert. Und wenn jetzt die Geschichte, die läuft nebenbei mit der Corona-Geschichte noch, wenn das jetzt größer wird und immer wieder hochkommt, denn das Ding ist nicht vom Tisch, dann könnte es auch sein, dass der ein oder andere dann vor ein Gericht gestellt wird, nämlich der heute noch politisch Aktiven, die wir kennen. Und wir merken genau, da schlottern sie in den Knien, weil sie merken, da könnte was auf sie zukommen. Das sind erst die Anfänge.
Ja, wir kommen nachher auch noch zum Thema Epstein und Enthüllungen. Und irgendwie ist mir auch gerade bei Angstschlottern Frau von der Leyen in den Sinn gekommen. Ja. Aber es war nur ein kurzer Flash, deswegen gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Also, gestern hat die Bundesregierung erklärt, dass sie einen Teil dieser für dieses Jahr geplanten Kürzungen bei den Hilfen für Landwirte wieder zurücknehme. Regierungssprecher Hebestreit hatte mitgeteilt, auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung in der Forst- und Landwirtschaft werde verzichtet. Die geplante Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde über mehrere Jahre schrittweise vollzogen. Also es wird ein langsameres Sterben angekündigt. Herr Özdemir als Bundeslandwirtschaftsminister war dann überraschend vor die Presse getreten und hatte gesagt, die demokratischen Demonstrationen hätten etwas bewirkt. Özdemir hatte ja vor den einschneidenden Kürzungen bei den Agrarsubventionen gewarnt, die die Ampel jetzt zurücknimmt. Und wie haben die Bauern darauf reagiert? Der Bauernverband hat klargestellt, man fordere die komplette Rücknahme dieser Steuererhöhungen. Es bleibe bei den Protestplänen. Und Bauernpräsident Ruckwitt hat davon gesprochen, dass die Landwirte protestieren werden, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Und auch andere Verbände wie die Freien Bauern unterstützen den Protest. Es gibt einen Vorgeschmack, was kommen könnte, das kann man derzeit in Baden-Württemberg beobachten. Da stellen die Landwirte entlang der Bundesstraßen Heuballen mit Galgen auf. Ortsschilder werden auf den Kopf gestellt, Ampelhinweisschilder mit Sprühfarbe durchgestrichen. Und auch Bauern aus Bayern haben sich schon zu den jüngsten Anpassungen der Ampel geäußert und lehnen das alles als ungenügend ab. All das meldet hier der Fokus. Und der Deutsche Bauernverband wird also ab spätestens Montag vollkommen in diese Proteste einsteigen. Der Präsident des Bauernverbandes sagt wörtlich, es reicht. Wir fordern die komplette Rücknahme der Steuererhöhungen ohne Wenn und Aber. Ich rechne damit, dass zehntausende Trecker zu unseren Sternfahrten in ganz Deutschland kommen werden. Na klar, wird das auch Verkehrsbeeinträchtigungen geben.
Ja, wir sehen hier im Prinzip die Verzweiflung des Systems, dass Herr Özdemir sagt, die Bauernproteste haben etwas bewirkt. Also es wird also als günstig dargestellt, während auf der anderen Seite man bei den Bauern von Nazis spricht. Also daran sieht man schon im Prinzip diese Paradoxie. Auf der einen Seite greift man sie an, auf der anderen Seite versucht man sie zu loben und sagt, Mensch, ihr habt ja doch was erreicht. Spätestens dann erkennt man, dass man die Bauern von Seiten der Politik, nicht nur die Bauern, sondern alle Menschen dort, die Bürger, nämlich die Untertanen, einfach nicht ernst nimmt. Man meint, man könnte sie mit diesen billigen propagandistischen Mitteln und wenn sie noch so widersprüchlich sind, einfach mal beruhigen nach dem Motto, hier hast du einen Keks, halt die Fresse, alles ist gut. Und das kann man nur hoffen, dass das eben nicht ankommt. Und bei den Bauern habe ich ein gutes Gefühl, weil die nämlich den Verstand am rechten Fleck haben. Und wenn in dem Moment, wenn das jetzt so weit geht und die sagen jetzt vom Bund, okay, wir nehmen diese vermeintlichen Steuervergünstigungen, also wir nehmen also das zurück, dass wir euch mehr auspressen, als es eigentlich sein müsste. spätestens dann sollte man nicht einknicken, sondern jetzt die Gunst nutzen, nämlich weiterzumachen, weil das Nächste kommt wieder nach. Das sind nur kurzfristiges Einknicken, das man hier erkennen kann, aber die Grundagenda bleibt damit bestehen. Nochmal in diesem Zusammenhang, wenn also beispielsweise die UN verkündet, dass die gesamten privaten Bauern abgeschafft werden müssen, spätestens dann muss man sich klar sein, worum der Kampf wirklich geht. Es geht nicht um Agrardiesel, es geht um die Existenz der Bauern auf der gesamten Erde.
Und die merken das natürlich auch. Und sie sagen, also das wird hier auch wiedergegeben von dem Bauernpräsidenten, der sagt, der Eindruck der Landwirte, in Deutschland wird Landwirtschaftspolitik aus einer weltfremden städtischen Blase und gegen die Bauernfamilien und den ländlichen Raum gemacht. Wir haben es gesagt, nicht nur die Landwirte und Bauern protestieren, auch die Spediteure wollen auf die Barrikaden gehen. All das ab Montag, also ab übermorgen. Ihr Lieben, bitte bereitet euch vor, dass es für eine Weile nicht so geht wie sonst.
Auch die Lokführer stehen ja noch mit im Raum drin. Auch das ist wichtig. Also wenn wir die gesamte Logistik an der Stelle einfach einmal lahmlegen, ihr glaubt gar nicht, was das für eine gigantische Wirkung haben kann.
Wir lahmlegen? Was hast denn du damit zu tun?
Ihr.
Ja, eben. Da waren weh zu viel. Wir legen hier gar nichts warm. Wir sitzen im Urwald. Also, was die Spediteure angeht, da geht es ja dann auch um die Mauterhöhung. Die ist ja schon zum Teil in Kraft getreten. Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung mobilisiert dagegen, zumal die Ausdehnung auf leichte Lastwagen erst Mitte 2024 kommen soll. Und genau wie die Bauern werden die Spediteure Montag, den 8. Januar, anfangen, auf die Straße zu gehen in mehreren Landeshauptstädten. Die Kampagne dahinter heißt Mount Everest. So kommen wir nicht über den Berg und dürfte genauso wie die Bauernproteste mit Traktoren für Staus eben jetzt mit Brummis auf den Straßen sorgen. Wie gesagt, die Bahn, du hast es gerade erwähnt, auch da, ja, geht's ab Sonntag schon los. Da endet die Friedensfrist, die der Chef der Lokführergesellschaft Weselski zugesagt hat. Der will schlicht mehr Geld für seine Klientel, davon nicht zu wenig. Die GDL fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem verlangt sie eine Senkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden ohne Lohnabzug. Naja, und dann sind es auch die Hausärzte, die wohl auch mitmachen wollen und bereits angekündigt haben, dass die Schließung der Praxen zwischen den Feiertagen nur der Anfang gewesen sei. Die Ärzte kämpfen gegen das System der Pauschalierung. Die Krankenkassen bezahlen Hausärzte nur für eine bestimmte Anzahl von Fällen. Haben Sie diese vor Ende des Monats bereits behandelt, arbeiten Sie für die restlichen Tage ohne Lohn, aber mit den Kosten für den Betrieb der Praxis. Und das wollen Sie verständlicherweise nicht länger hinnehmen.
Ja, und das sind wirklich gute Entwicklungen, dass hier die Solidarität über ganz verschiedene Gewerke, Bauern, Lokführer und jetzt geht es noch um Ärzte und alle gemeinsam am selben Strang ziehen. Das ist, und zwar noch in dieselbe Richtung. Und das ist genau der richtige Weg, weil man erkennt jetzt von Seiten der Politik, dass die Spaltung der Berufsgruppen offenbar auch nicht mehr funktioniert. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, selbst wenn jetzt beispielsweise Herr Lauterbach sagt, okay, die Ärzte bekommen jetzt in Zukunft mehr Geld, dann ist es trotzdem wichtig, dass die Ärzte weiter bei der Stange bleiben, aus Solidarität mit den Bauern. Umgekehrt genauso. Wenn wir das lernen, dass wir im Kollektiv das Gesamte sehen müssen, dann wird es erst einmal klar, dass es sich lohnt, wenn auch alle, die davon betroffen sind, und das sind 100% der Untertanen, dass die dann auch sagen, jetzt nicht mehr.
Ja, und eine weitere Meldung, die uns gestern ziemlich umgehauen hat, Andreas, die Werteunion mit ihrem Vorsitzenden Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, die wird eine eigene Partei. Das hat Herr Maaßen exklusiv gegenüber Apollo News bestätigt. Das wird natürlich auch ein Thema sein bei uns in dem Kongress, wo er ja auch als Interviewgast zur Verfügung stehen wird. Und Maaßen sagt, also die Werteunion gehörte ja zur CDU und hat da die konservativen Menschen unter einem Dach gehalten, CDU, CSU. Und Maaßen sagt, diese Abspaltung von der CDU sei so zwingend, denn die Partei sei auch unter Friedrich Merz nicht zu einer Politikwende bereit gewesen. Das hatte man ja versucht und er sagt also, da hat Herr Merz sich ein Armutszeugnis ausgestellt und man hatte bei der Werteunion bei Merz als Kandidat, als Parteivorsitzender ihn massiv unterstützt, nur deshalb, weil er diese Politikwende in Deutschland versprochen hatte. Und Maaßen sagt, leider hat sich im zurückliegenden Jahr gezeigt, dass Merz und der heutige Bundesvorstand der CDU nicht zu einer Politikwende bereit sind. Und dieser Ausgrenzungsbeschluss gegenüber der Werteunion und das Parteiausschlussverfahren gegen den Vorsitzenden zeigen, dass natürlich die CDU unter Merz jegliche Kurskorrektur bekämpft. Und man will da vielmehr den linken Kurs von Frau Merkel und der Merkel-CDU fortsetzen. Und da heißt es wörtlich, die Politik Merkels hat Deutschland in allen politischen Bereichen erheblichen Schaden zugefügt. Die jüngste Aussage des Generalsekretärs der CDU, dass Merkel das Land gut regiert hätte, bestätigt den Eindruck, dass die Merz-CDU nicht begriffen hat, in welcher katastrophalen Situation Deutschland ist und dass sie nicht bereit ist, sich mit der für das deutsche Volk katastrophalen Politik Merkels auseinanderzusetzen.
Ja, und ich glaube, diese Strategie, die dahinter steht, ist hochintelligent. Ich bin ja bei solchen Gesprächen nicht dabei, sondern kann es nur von extern eben halt so versuchen zu erkennen, was dahinter stehen könnte. Das heißt, die Werteunion ist noch eine große Gruppierung gewesen, wo man noch einige CDU-Wähler, die konservativer sind, bei der Stange halten konnte. Das sind keine Leute, die zur AfD gehen wollen. Dazu sind sie auch schon zu lange indoktriniert worden, obwohl die AfD aus meiner Sicht auch keine rechtsextreme Partei sein kann. Geht gar nicht, denn sonst wäre sie längst abgeschafft worden und hätte niemals im Prinzip die Zulassung bekommen. Man redet ja nur deshalb darüber, weil man jetzt Angst hat, weil sie zu groß geworden sind. Und diese neue Partei, wenn die 5%-Hürde packt, und davon gehe ich fast einmal aus, weil sie ihre Zielgruppe hat bei vielen CDU-Wählern, die jetzt von der Ur-CDU abwandern, unter Merz und den gesamten linken Genossen der CDU, und dadurch natürlich jetzt eine weitere Gruppierung aufbaut, die eventuell dann mit der AfD sogar in Koalition gehen könnte. Selbst wenn die Werteunion einige AfD-Wähler abziehen sollte, wird das keine Rolle spielen, weil das ja im Prinzip eine ähnliche Richtung ist. Und es ist auch gut, wenn es mehr Alternativen gibt als nur eine Alternative. Und wenn jetzt die AfD bei 37% in Sachsen wäre und die neue Partei der Werteunion würde dort eintreten mit in den Wahlkampf und die würden dann nochmal 9 oder 10% machen, dann wären sie natürlich auch mehrheitsfähig und dann wird das funktionieren. Also ich glaube, dieser Schachzug ist ganz genial, obwohl, das möchte ich ganz klar sagen, ich nach wie vor ein Gegner der Parteien bin. Nun weiß ich aber auch, dass die Akteure dieser Parteien, wie zum Beispiel auch der Markus Krall, ebenfalls Kritiker der Parteien sind. Aber man muss jetzt in den Systemen eben halt versuchen, es so zu regeln, wie es irgendwie geht, weil das sind ja die Vorgaben.
Also man darf gespannt sein. Markus Krall ist auch bei uns im Kongress. Darüber wirst du natürlich mit ihm auch detaillierter sprechen. Und es bewegt sich auf jeden Fall einiges in der ungeliebten Parteienlandschaft und wir werden hier weiter dranbleiben, um die Dinge zu verfolgen. Wir müssen, Andreas, unbedingt noch zu einem Thema kommen, das wir hier schon letztes Mal im Podcast hätten thematisieren wollen, aber die Zeit nicht mehr hatten. Es geht um die Dokumente rund um den Fall Epstein, die jetzt wegen des Erlasses eines US-Gerichtes veröffentlicht werden. 170 Klarnamen sollen da drin stehen. Wir erinnern uns, Jeffrey Epstein, Missbrauchsskandale. Er ist zu Tode gekommen in seiner Zelle. Offiziell heißt es immer noch, es war ein Selbstmord. Und diese Klarnamen, die sind ja noch verschlüsselt. Die werden offenbar jetzt so mit der Zeit entschlüsselt. Und manche Personen auf dieser Liste sind beispielsweise auch Verwandte von Missbrauchsopfern. Deswegen wird da im Moment noch nicht so viel klar gemacht. Also wir wissen, Herr Epstein hatte ja mehrere große Anwesen in New York, in Florida, in Santa Fe, auf den Virgin Islands. Und Wer da nicht so wirklich gut abschneidet, ist Bill Clinton, der ehemalige US-Präsident, der offenbar über 50 Mal, vielleicht sogar mehr, dabei gewesen sein soll, wenn junge Mädchen den einflussreichen Politikern und Meinungsgebern dieser Welt zugeführt wurden. Und durch die Zeugenaussagen dieser Mädchen kommt dann natürlich jetzt mehr und mehr ans Licht. Alle haben natürlich bestritten, dass sie was mit Herrn Epstein wirklich zu tun gehabt haben wollen. Neu in diesem ganzen Karussell scheint der Name des Astrophysikers Stephen Hawking zu sein.
Ja, das ist okay, aber die Frage, die sich stellt, ist, aus welchem Grunde wird jetzt beispielsweise nicht die Namen, warum werden die nicht rausgegeben? Man fragt sich doch allen Ernstes, was für ein Demokratieverständnis steht eigentlich dahinter, wenn das Volk, die die Politiker bezahlen mussten, nicht wissen dürfen, welcher der hochrangigen Politiker sich eben halt mit diesen perfiden Spielen der menschenverachtenden Pädophilie auseinandergesetzt haben. Interessant ist an der Stelle eben halt auch, dass Donald Trump dabei natürlich rauskam aus dieser ganzen Geschichte, der wohl offenbar, ach, da kommt noch was, habe ich.
Naja, der wurde umfangreich entlastet.
Genau, der wurde entlastet. Das war ein ganz entscheidender Punkt. Das passt den Medien natürlich überhaupt nicht. Aus diesem Grunde zeigen sie ständig Bilder mit Donald Trump, wo er irgendwo mit Epstein drauf war. Aber es ist eindeutig wohl bewiesen, dass er nie auf dieser komischen Insel war und da offenbar auch mit ihm nie etwas gemeinsam gemacht hatte. Aber man versucht von den Medien her ein Bild zu vermischen, als wäre Bill Clinton und Donald Trump so auf einer Liga unterwegs. Und dem ist offenbar nicht so. Bill Clinton ist ja nun schon längst entlarvt für seine sexuellen Neigungen, die er offenbar ausgelebt hat hier mit Epstein, aber das können wir auch nur hinnehmen.
Ja, er soll, aber das sind unbestätigte Meldungen sein, Bill Clinton soll nach Mexiko geflohen sein, während diese Enthüllungen hier weitergehen. Ich finde einen Artikel von einem amerikanischen freien Portal sehr spannend, den wir mal übersetzt haben. Das ist das Portal Off Guardian. Und die schreiben in der Überschrift schon, die Epstein-Kundenliste ist nicht das, was sie zu sein scheint. Und da heißt es, das 51-seitige Urteil, dass das jetzt veröffentlicht werden soll, hat Aufsehen erregt. Aber was wird es uns wirklich sagen? Wird es irgendetwas über seine Verbindungen zum US-amerikanischen und israelischen Geheimdienst enthüllen? Das ist höchst unwahrscheinlich. Das sind ja die Spekulationen. Manche Zeugenaussagen existieren auch, dass diese Dienste dahinter gestanden haben sollen, um eben einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik und Show und Business immer erpressen und unter Druck setzen zu können. Da wundert man sich natürlich auch nicht, wenn da einige Schauspieler plötzlich vor der Kamera stehen, Andreas, und die grüne Agenda oder Transgender oder Woke oder Gender und die Dinge ganz laut mit unterstützen. Eventuell sind das ja auch Opfer.
Naja, gut, wir wissen natürlich nicht so ganz genau, was da passieren wird. Aber wir sehen natürlich, dass hier aus der rechtlichen Seite heraus das Problem der Demokratie ist, dass die Politik, die wiederum von den Parteien letztendlich beeinflusst wird, die Politik auch den Einfluss auf die Gerichte hat. Das heißt, Richter und Staatsanwälte sind weisungsgebunden gegenüber Ministern. Eine ziemlich heiße Geschichte. Und aus diesem Grunde ist ja auch die Situation, dass die Richterin sogar gesagt hat, diese vollständige Liste wird gar nicht unbedingt aufgegeben werden, also veröffentlicht werden. Und jeder, der auf der Liste steht, der weiß ja, dass der auf der Liste steht, der hat ja jetzt noch Zeit bekommen, bis zum 1. Januar gehabt, einen Antrag auf Streichung zu stellen. Also man konnte quasi den Antrag stellen, dass der Name auf der Liste von Epstein gestrichen wird. Ich meine, was das mit Gerichtsbarkeit und mit der Judikative zu tun hat, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Ja, also das sind die Hintergründe nämlich dazu. Und klar ist ja auch, wir werden auch nicht mehr über den angeblichen Selbstmord von Jeffrey Epstein erfahren durch diese Liste. Und hier in dem Artikel heißt es, während wir hier über all das diskutieren, wird wahrscheinlich hinter den Kulissen fieberhaft um den Inhalt dieser sogenannten vollständigen Liste gerungen. PR-Firmen, Agenten, Lobbyisten, sie alle ringen darum, dass ihre Kunden Planeten entfernt und ihre Feinde hinzugefügt werden. Diejenigen, die das Sagen haben, sind wahrscheinlich damit beschäftigt, jeden zu erpressen, der nicht in letzter Minute hinzugefügt werden möchte. Denn darum ging es bei der Kundenliste ja schon immer. Seit der Enthüllung ihrer Existenz ist diese Klientenliste eine potenzielle Bedrohung, die über dem Kopf eines jeden Politikers, eines jeden Prominenten oder hochrangigen Geschäftsinhabers schwebt, der hier involviert ist. Und wörtlich heißt es hier, wenn sie aus der Reihe tanzen, können wir entdecken, dass sie auf der Liste stehen und diese Kleinigkeit überall verbreiten. Das heißt, die Betroffenen müssen nicht mal auf der Liste gestanden haben, damit das funktioniert.
Ja, und die Machenschaften, die wir hier beschreiben, das sind übrigens nicht die politischen Strukturen in Nordkorea, sondern das sind die politischen Strukturen im Wertewesten, im freien Wertewesten der Demokratie, wo das Volk der Souverän ist und alles transparent dem Volk gegenüber dargestellt wird. Und was wir hier sehen, ist nichts anderes als ein tiefster Sumpf, so hat ihn Donald Trump auch deutlich beschrieben und das sehe ich ganz genauso, ein Sumpf von Korruption und Schmierereien und von Machtstrukturen, die sich jetzt gegenseitig auch noch die Augen aushacken. Das ist das Interessante. Die Feinde sollen auf die Liste reingebracht werden und die eigenen Kunden natürlich nicht. Das ist das moderne Amerika und die moderne westliche Welt, die es zu schützen gilt.
Ja, und spannend ist, dass wir einen Netzfund haben. Das ist eine Meldung, die kursiert derzeit wieder in den sozialen Netzwerken, stammt aber aus dem Jahr 2003 und kommt von Welt Online. Und die Überschrift lautete vor nunmehr 21 Jahren Kinderpornografie-Doppelpunkt Stasi erpresste Politiker. Und in der Meldung heißt es, das Ministerium für Staatssicherheit der DDR hat mit Kinderpornografie einflussreiche Persönlichkeiten in Westeuropa erpresst. Das erklärt der ehemalige Verbindungsoffizier zwischen dem früheren sowjetischen Geheimdienst KGB und dem Ministerium für Staatssicherheit, Vanja Götz, in einer eidesstattlichen Versicherung, die dieser Zeitung, also der Welt, vorlegt. Zu den Erpressten gehören Politiker, Richter und Industrielle, von denen einige nach wie vor Einfluss in den westlichen Demokratien haben. Nach dem Fall der Mauer hat das ehemalige Stasi-Netzwerk die Geheimdienstlichen in finanzielle Interessen umgewandelt. Andreas, ganz neu, oder?
Ja, genau das ist es. Wir haben also genau dasselbe auch. Und das Interessante ist es natürlich hier, dass man sich dann doch entschieden hat, diese Liste eben halt nicht zu veröffentlichen, welche Politiker im Westen, welche Top-Manager im Westen davon betroffen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich auch ein wirklicher Affront gegen diejenigen, die sich nicht zu Schulden kommen lassen haben. Alle, die sich nicht zu Schulden kommen lassen haben, die geraten damit ja eventuell sogar in einen Generalverdacht, weil man ja weiß, dass dort gigantische Erpressungsversuche vom Staatssicherheitsdienst der DDR gegen führende Persönlichkeiten in Deutschland gemacht wurden. Und an der Stelle erwarte ich von einer sogenannten Demokratie, in die die DDR ja überführt werden sollte, dass als erstes diese Transparenz rauskommt, damit man Täter und Opfer immer beim Namen nennt und dafür gibt es ordentliche Gerichte und hier haben wir genau wieder die Situation, die ich wieder beschreibe. Demokratie ist Feudalismus.
Ja, und wir erinnern uns ja Ende der 90er Jahre an den Fall des belgischen, inzwischen ja längst verhafteten Kinderhändlers Marc Dutroux, dem auch der Mord an mehreren Mädchen zur Last gelegt wird, der soll zeitweise ebenfalls im Auftrag der Stasi gearbeitet haben. Vielleicht erinnerst du dich, Andreas, als das damals in die Öffentlichkeit kam, diese toten, einzementierten Mädchen auch in diesem fiesen Haus gefunden wurden, da ist plötzlich ein großes Raunen durch die politischen Reihen gegangen und man hat also versucht, die ganze Sache unter den Teppich zu kehren. Da ist auch nicht wirklich viel an Aufklärung passiert, eigentlich bis heute nicht. Das Ganze ist im Sande verlaufen und da gab es wilde Spekulationen, wer von namhaften Politikern zu diesem Sumpf, da wurde auch, war auch die Rede von Sachsensumpf, alles dazugehört. Wenn man mal Sachsensumpf eingibt in der Recherche, kommt man da auch ein Stückchen weiter. Und damals hat der ehemalige Geheimdienstkoordinator der Regierung Kohl, Bernd Schmidbauer, der Welt gegenüber gesagt, es gab Hinweise, wonach sich solche Informationen in dem Stasi-Material wiederfinden, das der CIA zugespielt wurde. Und der belgische Geheimdienst wäre gut beraten, die Unterlagen gründlich auszuwerten. Ist offenbar aber nicht passiert. Die CIA hatte sich in den Wendezeiten Material über die Spionageabteilung der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit sichern können. Jetzt kommt es, und da frage ich dich, wie kann das sein? Wegen der Brisanz. Ja. Der darin enthaltenen Informationen auch über westeuropäische Politiker werden diese Unterlagen nach wie vor der Öffentlichkeit vorenthalten.
So, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der normale Bürger, der kann doch hier rein interpretieren, dass in führenden Positionen der heutigen Bundesrepublik Beamte, Politiker oder hochrangige Wirtschaftsführer, die teilweise dann eben halt vom Staat mitfinanziert werden, nicht die Wirtschaftsführer, vielleicht sogar auch, aber vor allem die Politiker, heute noch da sind. Das heißt, der Bürger gezwungen wird, mit seinen Steuergeldern kriminelle Kinderschänder und beispielsweise Pädophile schlicht und ergreifend zu finanzieren. Was hat das mit Rechtsstaatlichkeit zu tun, wenn man immer wieder sagt, Deutschland ist ja ein Rechtsstaat und da können wir ja so stolz drauf sein. Ich fand übrigens eines unglaublich brisant. In Thüringen war eine Richterin, die hat ganz klar gesagt, sie möchte in Zukunft, dass die Weisungsgebundenheit der Gerichte durch die Minister in der Politik nicht mehr stattfindet. Und jetzt kommt die fadenscheinige Begründung, weil sie macht sich Sorgen, dass sie in Zukunft nämlich die entsprechenden Arbeiten auszuführen hat, die die AfD vorgibt, wenn die nämlich den Ministerpräsidenten stellen. Was sie dabei aber nebenbei zugibt, ist, dass der derzeitige Minister Kretschmer und deren ganzen Gruppierungen, die dahinter stehen, offenbar permanent Einfluss auf die Gerichte ausüben. Und damit schließt sich der Kreis. Wir haben in Deutschland ein System, wo die Politik unmittelbar weisungsbefugt ist auf Staatsanwälte und auf Gerichte. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil damit natürlich die Struktur nicht da ist.
Ja. Also ich danke dir für diese Ausführungen, Andreas. Wir sind auch schon am Ende dieser Sendung. Wir hätten natürlich noch ein tolles Thema, das du ein bisschen vorbereitet hast. Das kommt heute nicht dran, das machen wir am Montag. Ich möchte euch danken für eure Aufmerksamkeit. Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte euch einstellt auf doch einige Unruhen und eventuell auf die Situation, eine Weile nicht einkaufen gehen zu können. Wir sind mit euch, wir sind bei euch, wir beobachten die Lage und stehen am Montag hier wieder parat.
Genauso wird es sein. In diesem Sinne, alles Liebe an euch. Bis dann. Ciao.
Habt ein schönes Wochenende.